Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Der Podcast fürs Handwerk nach Fest kommt ab. Heute schon in der zweiten Folge und bei mir dabei Mike Becker. Lieber Mike, sag uns doch mal erstmal Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Katrin. Ja,
je nachdem, wann man es so hört, aber nein, wir haben 9 Uhr morgens und wir können durchaus noch morgen sagen. Und sag uns doch erstmal 3 Dinge, die man über dich wissen sollte.
3 Dinge, also Mike Becker, Bäckermeister, Personalentwickler, Fachkräftebäcker. Ich glaube, die mein LinkedIn-Profil oder Instagram-Profil verfolgen, kennen mich. Ich bin ja schon seit Jahren in der Bäckerbranche tätig und habe mich in dieser Zeit dazu berufen gefühlt, die Personalentwicklung etwas neu zu gestalten beziehungsweise etwas voranzutreiben im Handwerk. Und ja, berate dahingehend Bäckereien, unterstütze Bäckereien und seit kurzem bin ich auch interkultureller Trainer, um diesbezüglich auch Mehrwert zu bieten und cool, das Ganze etwas zum Abschluss zu bringen.
Ja, so, bevor wir da gleich thematisch einsteigen, nach Fest kommt ab. Woher kennst du diesen Spruch?
Nach Fest kommt ab, ja. Den habe ich, glaube ich, schon in der ersten Zeit meiner Ausbildung gehört. Selbst in der Bäckerei hört man das öfters, weil ein Teig braucht auch eine gewisse Teigruhe und Entspannung. Und wenn man da ein bisschen zu fest wirkt mit der Hand, dann reißt dir auch der Teig. Also auch der wird rissig und die Teigoberfläche wird rissig. Und ja, so kann auch ein Brot nicht mehr anspruchsvoll aussehen und natürlich auch kaputt gehen. Ne? Und dann die Qualität natürlich auch zu wünschen übrig lässt.
Guck mal, spannend. Ich habe über dieses nach Fest kommt ab mit irgendwas, was man schraubt, was man dreht, verbunden. Aber dass du sagst, dass ihr sowas auch in der Backstube habt, das finde ich ja mega spannend. Ja, ja, du hast schon recht. Also wenn man selber so ein bisschen backt, weiß ich, was du meinst. Genau. So, aber eine brennende Frage noch direkt hinterher. Dein Nachname ist ja Becker, aber mit E geschrieben. Ist dir Berufswunsch anhand deines Nachnamens entstanden oder bist du eingeheiratet? Das musst du uns auch noch sagen.
Nein, tatsächlich ist das ein kompletter Zufall. Ich bin wirklich nur durch Zufall überhaupt in die Branche gerutscht und ich glaube, das ist heute auch ein bisschen Thema, das wirst du ja später noch erwähnen, dass ich auch, wie heutzutage auch, die jungen Menschen in der Schule mit 16 Jahren noch nicht gewusst habe, was ich überhaupt machen werde. Also ich habe überhaupt gar keinen Plan gehabt. Also ich war auch Realschule, habe mittlere Reife etc. alles so ganz normal so abgeschlossen, auch ohne großen Aufwand. Ich bin da so durchgeschlittert mit den Erwartungen meiner Eltern. Ja, Hauptsache, du machst irgendeine Ausbildung. Ne? Das war damals in meinem Elternhaushalt nicht so wichtig. Ja, Hauptsache Ausbildung. Das Thema war einfach, mach einen Beruf, lerne einen Beruf und dann der Rest. Das hat sich dann erledigt. Ja, und so bin ich halt irgendwie, ich habe mich irgendwo als Koch beworben, als Bäcker beworben und bin dann irgendwie einfach da reingerutscht. Ne? Und dann mein Vater damals war in der Großbäckerei, in der Reinigungsabteilung und da habe ich da einfach meine Ausbildung angefangen und ja, und jetzt stehe ich hier.
Musstest du da viele Sprüche einstecken für?
Nö, also ich, nee? Die Späße natürlich mit meinem Nachnamen, die höre ich immer wieder. Aber jetzt Sprüche, was jetzt, ich denke mal, du sprichst den Mehrwert vielleicht an vom Beruf, oder? Also von der Branche.
Also ich habe nie ein gelbes Auto gefahren, ich hatte nie ein gelbes Fahrrad aufgrund meines Nachnamens mit Post. Und vielleicht hast du da auch solche Anekdoten.
Ja, also das hat man halt in der Schule, hat man halt die Späße gehört. Ja, Bäcker, da wirst du ja bestimmt Bäcker. Das hat man immer, vielleicht hat sich das auch in meinem Unterbewusstsein so geprägt. Wer weiß. Früh geformt vielleicht. Nein, aber überhaupt gar nicht. Also das so negative Sprüche überhaupt, wenn dann eher so witzig gemeint. Das war alles ganz, ganz, ganz harmonisch.
Okay. So, pass auf, wir steigen ein ins Thema. Wir haben uns heute geeinigt, dass wir über Quereinsteiger im Handwerk sprechen. Und du hast eben an deiner 3 Dinge, über die wir über dich wissen sollten, hast du auch schon anklingen lassen, dass du da auch einen besonderen Fokus drauf legst. Quereinsteiger im Handwerk, wir haben ja einen großen Fachkräftemangel. Wo ist da für dich die größte Chance, mit Quereinsteigern zu arbeiten?
Also zum einen sehe ich ja Quereinsteiger immer auf zwei Seiten. Ja. Also auf der linken Seite stehen für mich immer die Menschen als Quereinstieg, die eine Ausbildung beginnen. Ja, also die Azubis sind ja im Endeffekt auch Quereinsteiger. Sie haben mit dem Beruf noch nie etwas zu tun gehabt. Ja, und auf der anderen Seite sind halt die, die einen anderen Beruf schon gelernt haben, mit einer anderen Vorgeschichte in das Unternehmen kommen und diesen Beruf eben lernen wollen oder zum Teil auch, wie es viele Migranten vielleicht betrifft, auch zu dieser Zeit lernen müssen oder als Quereinsteiger eben sofort reinkommen müssen ins Unternehmen. Und dadurch, dass ich eben diese Erfahrung gemacht habe jahrelang, habe ich mich dazu etwas berufen gefühlt, da eben ein bisschen, ja, was voranzutreiben, ja.
Okay, also du meinst auch die Menschen, die erblich nicht vorbelastet sind aufgrund von Familie und sowas, die nennst du auch Quereinsteiger?
Ja, also Quereinstieg ist für mich ganz klar einfach, du bist neu in diesem Bereich, was du jetzt oder den du jetzt ausführen musst, ja. Ja, also ich gehe immer aus dieser Sparte aus dieser Position heraus. Ja, also dieses kalte Wasser, wo du reingeworfen wirst oder dich selber hineinbegibst. Und ich habe mir halt eben Gedanken gemacht, jahrelang, wie können wir quasi die Situation für Unternehmen verbessern, dass es fürs Unternehmen einfach einfacher ist oder diese Wege einfach beziehungsweise die Begleitung dieser Quereinsteiger zu vereinfachen und eben für den Menschen, der zu uns ins Unternehmen kommt, dass es für ihn auch einfach, ja, einfacher wird, sich zu integrieren. Und wie können wir das eben strukturell verbessern? Wie können wir das im Team verbessern? Dass es halt auch erstens schneller geht, ja, dass wir da auch Zeit sparen, ja, weil Zeit ist Geld, das ist halt nun mal so in der Wirtschaft zum Teil und dass aber auch der Mensch nicht vergessen wird, dass wir sagen, wir gehen jetzt nicht auf die Schiene, ja, wir haben ganz viele Produktionshelfer, Helferinnen, die uns irgendwo was abnehmen. Aber in 10 Jahren, wenn dann immer noch mehr Fachkräfte gehen und wir noch mehr Quereinsteigerinnen bekommen, ich hoffe auch viele, ganz viele Azubis, wie können wir dann dahingehend handeln? Ja, wie können wir dann alle Positionen besetzen, um trotzdem noch unsere Qualität, die wir weiter hochhalten müssen oder vielleicht, wo der Standard noch höher gelegt wird, in Zeiten auch von Inflation, wo auch die Industrie immer weiter sich entwickelt. Wie können wir dahingehend wirklich sagen, wir sind Handwerk? Wie können wir als Handwerk unsere Qualität, für die wir immer werben, wie können wir das auch wirklich an unsere Kunden bringen, ja? Und dafür braucht es halt diese Menschen, die motiviert sind. Es braucht natürlich aber auch den Willen, da auch was zu tun. Und es müssen halt alle mitziehen, ja?
Siehst du einen Vorteil darüber, im Handwerk mehr Menschen zu integrieren als Quereinsteiger als in anderen Branchen?
Nein, also ich denke, das Problem mit dem Fachkräftemangel hat jetzt spezifisch kann man das auf alle Branchen beziehen. Also klar, Handwerk ist halt mein Thema, weil ich aus dem Handwerk komme. Darauf bin ich spezialisiert, weil ich einfach die Erfahrung dahingehend mitbringe. Aber ich glaube, viele, auch große Firmen aus anderen Branchen machen es ja bereits auch vor und haben ja auch die Chance von Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger schon genutzt oder nutzen sie auch und werben das in Stellenanzeigen ja auch so aus. Also Quereinsteiger sind willkommen. Wie oft sehe ich das mittlerweile auch auf vielen LKWs und Fahrzeugen, Trainee-Programme haben, die spezielle Programme dafür haben, hey, wenn du nicht vom Fach bist, okay, wir bringen dir das bei. Also die schon dahingehend strukturiert sind, dass sie sagen, okay, wir nehmen diese Lücke, die es da noch gibt. Und es gibt ja viele Menschen, die sich vielleicht auch umorientieren wollen, ja, die vielleicht auch Angst um ihren aktuellen Beruf haben wollen, weil sich halt auch vieles verändert. Sprichwort Digitalisierung, wo vielleicht in Zukunft oder sicher auch Jobs vielleicht irgendwo wegfallen werden, wo halt sich auch einfach etwas umverteilt. Oder die auch vielleicht einfach unmotiviert gerade in ihrem Job sind und eine neue Herausforderung oder ihre alte Leidenschaft. Die backen zum Beispiel zu Hause ziemlich gern seit vielen Jahren und wollen jetzt, komm, da will ich jetzt hin. Ich möchte das jetzt auch einfach beruflich machen, zum Beispiel. Aber natürlich auch die ausländischen Mitarbeiter, die frisch in unserem Land sind und sagen, wir brauchen eine Chance, wir haben eine Familie, die wir ernähren müssen. Ich brauche jetzt Arbeit, ich habe vielleicht auch gar keine Zeit für eine Ausbildung. Weil auch finanziell es vielleicht gar nicht geht, weil auch als Quereinsteiger wirst du im Endeffekt ja besser am Ende des Monats bezahlt als vielleicht ein Azubi. Auch wenn du später im Nachhinein vielleicht dann andere Aussichten hast. Und dahingehend habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie können Unternehmen das ja für sich nutzen und Dinge auch verbessern. Ja.
Ist denn die Nachfrage bei den Unternehmen, ist die groß, dass sie sagen, wir brauchen mehr Leute, wir sind offen jetzt für verschiedene Ideen? Wie kommen die auf dich zu und wie ist dieses Thema Quereinsteiger da so platziert?
Also ich weiß ja aus meiner Erfahrung und dafür, gerade aus meiner Branche, sehe ich ja, dass das ja schon seit Jahren auch aktuell ist, dieses Thema. Also gerade das Stichwort, wie können wir diese freien Stellen irgendwo, wie können wir die Produktion am Laufen halten? Das ist ja so über dieses aktuelle Thema. Wie können wir es einfach irgendwo am Laufen halten? Ja, und dann werden halt leider auch gewisse Dinge, ja, schnell mal unter den Tisch fallen gelassen. Ja, das ist ja auch so mein Thema, wo ich auch bemerkt habe in den letzten Jahren, wo zum Beispiel Menschen kommen, die bewerben sich und sagen, ja, ich gib mir, egal ob Nachtarbeit, egal ob am Tag, egal ob 6-Tage-Woche, 7-Tage-Woche, zum Teil, ich habe alles schon erlebt, ja, die haben zum Teil 2 Wochen durchgearbeitet, wo du dir denkst, wow, krass. Aber die nehmen da halt einfach die Chance wahr. Ja. Und das ist natürlich auch in großen, also ich sag mal auch mittelständischen Bäckereien, ja, wo etwas größer sind solche Menschen natürlich sehr gern gesehen, weil sie auch viel Personal sparen im Nachhinein. Aber diese Personen arbeiten ja zum Teil auch nur als Produktionshelfer. Aber was ist mit den Stellen und Abteilungen, wo ich wirklich ein gewisses Fachwissen und gewisses Know-how brauche? Und wie bekomme ich das eben an die Menschen ran? Und ja, da haben wir jetzt noch aktuell, das ist ja auch nicht nur in der Bäckereibranche so, es ist ja auch in vielen Handwerksbranchen so, haben wir ja noch Fachkräfte da. Das ist das, was ich aktuell sehe. Wir haben jetzt noch nicht diesen Zenit, haben wir ja noch gar nicht. Aber der kommt ja immer noch. Wir wissen es ja alle. Und dahingehend müssen wir ja vorbereitet sein. Und dahingehend braucht es Lösungen. Und natürlich ist das Interesse groß da. Ich meine, man muss sich ja bloß die Positionierung von vielen anschauen, die gerade so unterwegs sind. Ja, Stellenausschreibung, wie können wir ihre Stellen Beschreibung irgendwie verbessern, um noch mehr Leute zu gewinnen? Wie können wir ihre Internetseiten verbessern, um Mitarbeiter zu gewinnen? Aber für mich, oder um Fachkräfte eben zu gewinnen, aber für mich, das ist jetzt meine Realität und meine Wahrnehmung, ja, ich möchte das jetzt gar nicht so krass darstellen, aber man verschiebt es ja nur. Also man versucht ja, Fachkräfte zu gewinnen. Also man nimmt quasi die eine Fachkraft aus der einen Bäckerei und die geht einfach in die andere Bäckerei, wo halt das Angebot gerade besser ist. Und dann fehlt es wieder in der anderen Bäckerei, wo die Fachkraft verloren gegangen ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es verschiebt sich ja einfach alles nur, aber die Fachkräfte werden ja dadurch nicht mehr.
Ja, ja, deswegen ist ja auch ein Fachkräftemangel da, ne? Ja. Die ausgebildeten Fachkräfte sind nicht genügend da, um alle Stellen zu besetzen, die offen sind. Und genau. Daher eine schöne Idee, das über Quereinsteiger zu lösen. Hast du eine Geschichte für uns, wo du jemanden unterstützt hast und wo danach irgendwie alles besser war?
Ich habe ganz viele Beispiele. Also,
nenn mal dein Lieblingsbeispiel.
Mein Lieblingsbeispiel. Tatsächlich war das in meinem zweiten Betrieb. Also als ich komme ja gebürtig aus Leipzig und habe meine Ausbildung in Leipzig gemacht und bin dann aus Leipzig ins Allgäu und da die Großbäckerei, wo ich war. Da bin ich ja das erste Mal wirklich in Kontakt mit ganz vielen Nationen gekommen. Und da habe ich auch bemerkt, als ich dann selber in der Tagschicht den Abteilungsleiter gemacht habe und auch mich für das Personal verantwortlich gefühlt habe auch und habe sie auch unterstützt, wie viel mit Motivation möglich ist. Ja, also wir haben auch wirklich strukturiert, bin ich auch natürlich, ich habe davon profitiert, dass einige schon die Sprache gekonnt haben, die das schon Jahre vorher da waren und die konnten mir dann halt auch sehr gut dolmetschen. Das ist natürlich der Vorteil. Das habe ich natürlich auch für mich genutzt. Ich habe die gefragt, hey, ist das ein Problem für dich, wenn du mir ein bisschen da in den Gesprächen, in den Mitarbeitergesprächen weiterhilfst, um uns ein bisschen, ja, dass wir halt kommunizieren können. Da ich ja in den ersten 6 Monaten gezielt auf Gespräche gegangen bin und wie läuft's, wie können wir dich besser einarbeiten, Stärken wirklich herauskristallisieren, wie können wir sie weiterentwickeln? Also die Person, ich rede jetzt mal so neutral von der Person. Und wir hatten damals 5 Abteilungen und innerhalb von 7 Monaten haben wir es geschafft, diese Person in 4 wichtige Abteilungen einzuarbeiten, inklusive die Teigmacherei. Also Teigmacherei ist so quasi das Wichtigste, die Grundbasis in der Bäckerei, das kann dir jeder Bäckerei bestätigen, wo die Qualität steht oder fällt. Mhm. Also wenn du beim Teig irgendwas nicht richtig machst, dann kannst du es am Ende nicht rausholen.
Nicht schön werden. Ja, okay.
Und das hat mir dann gezeigt, genau in diesem Bereich, mit wenig Deutschkenntnissen, die wurden dann natürlich auch besser. Ja, es ist auch immer abhängig von der Motivation von den Mitarbeitern, die da kommen. Ich spreche jetzt wirklich mal von diesem Bereich, dass jemand aus dem das erste Mal in Deutschland ist. Also das war dieses krasse Beispiel, die sich auch selbst motiviert hat, auch die Sprache zu lernen. Und im Team haben wir auch sehr viel Deutsch gesprochen. Dadurch, dass wir viele Nationalitäten haben, haben die nicht alle die gleiche Sprache gehabt. Sie mussten sich also mit Deutsch verständigen. Ja, und dahingehend haben wir das halt eben mit Struktur, mit Gesprächen. Auch wenn die ersten Wochen zum Beispiel, was lief vielleicht nicht so gut, wo fällt es dir noch schwer, wo brauchst du noch Hilfe? Ja, also dieses Standard auch einfach. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, das. Aber dieses mit den Menschen gezielt arbeiten und wirklich sagen, wir können mit den Prozessen, die wir haben, indem wir die Leute nicht einfach kalt ins Wasser werfen oder hinstellen oder nicht einfach abschreiben, da geht's ja schon mal los, ja, dieses dem Mut zu sprechen, hey, wir stellen uns vor, wir wollen dann und dann dorthin, wir wollen in einem Jahr, dass du diese und diese Abteilung kannst, Erwartungen einfach zeigen und vor allem diese Potenziale und ja Perspektive vor allem geben. Ich sage immer, wenn ein Mensch motiviert kommt und du gibst ihm oder öffnest ihm die Augen und sagst, hey, du bist hier ein Mensch und auf Augenhöhe, dann, und wir können dir dieses und jenes ermöglichen mit dem und den finanziellen Möglichkeiten, die du mit diesen Abteilungen, also wir sprechen jetzt hier von auch transparenten Lohnsystemen, ja, also wenn wir jetzt ins Thema reingehen, ja, also da gibt es ja ganz viele Sachen, die man beachten kann, aber wenn die Person oder der Mensch dann die Perspektive hat und bekommt, dann ist das sehr erfolgsversprechend. Und das war für mich dieses Beispiel, in 7 Monaten so viel und so schnell zu lernen. Natürlich ist es auch immer abhängig von der Person, wie lernfähig ist sie. Ne? Das ist jetzt ein extremes Beispiel gewesen. Aber das kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Funktioniert es auch, weil die Menschen halt motiviert zu uns kommen. Aber diese Motivation können wir ganz schnell zunichte machen, wenn wir eben ja sie so ein bisschen so für sich allein lassen. Ne?
Ja. Und das ist ja auch tatsächlich, der Durchschnittshandwerksbetrieb hat ja 5 Mitarbeitende. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch einfach fehlt an Zeit, jemanden so eng zu betreuen. Ja, deutlich enger als vielleicht ein jemand, der die deutsche Sprache schon spricht und oder ne, hier in Deutschland aufgewachsen ist. Hast du da einen Tipp für jemanden, der so einen kleinen Betrieb hat und trotzdem sagt, ich möchte gerne jemanden nehmen, der gerade das erste Mal in Deutschland ist und ist da offen für?
Also ich meine, du wirst mir jetzt auf jeden Fall einen Daumen hoch geben oder du kannst das bestätigen, dass es, wenn wir Veränderungsprozesse in Unternehmen wollen, egal in welcher Größe, Zeit kann ich niemandem geben. Du kannst genauso wenig Zeit jemandem geben. Das kannst du vielleicht machen, wenn du Prozesse irgendwie kürzt oder effizienter gestaltest, dann hat der oder derjenige mehr Zeit. Aber tendenziell, wenn du ein 5-Mann-Team, ich stelle mir das immer richtig cool vor, wenn du ein 5-Mann-Team hast oder Frau, Entschuldigung.
Genau.
bist du in einem Team, was sich untereinander viel inniger, also was viel inniger zusammenhält und vertraut, wie ein 20- oder 30-Mann-Team. Das heißt, wenn du jetzt ein Chef oder ein Leader bist, der sein Team so wirklich, wo die Atmosphäre wirklich gut ist, da kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, wie bringst du deine Mitarbeiter dazu, da mitzuziehen. Aber gerade in Veränderungsprozessen ist es extrem wichtig, dann das Team mit dem Team zu kommunizieren, klar und deutlich, hey, so und so sieht's aus. Der Kollege XY ist in 3-4 Monaten, geht er in Teilzeitrente schon. Ja, man muss ja auch immer so ein bisschen weiterdenken. Klar, er hat noch 6 Jahre zu arbeiten, kann aber sein, dass er in 2 Jahren schon nur auf Teilzeitrente oder so. Das musst du ja alles mit einberechnen. Du musst halt klar und deutlich vermitteln, auch den Leuten, was bringt es den Leuten, wenn wir jetzt ein bisschen, sagen wir, wir müssen an der und der Stelle ein bisschen mehr Zeit in die Einarbeitung gemeinsam legen. Also jeder hat ja so seine Spezialthemen. Mhm. Also jeder hat ja so meistens so seinen Bereich auch. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du, wenn du ein 5-Mann-Team hast, kann derjenige das besser und der andere, ist ja meistens der Fall.
Das ist richtig. Es gibt immer irgendwie kleine Experten in den Teams.
Genau. Ja. Und diese Expertise kannst du ja noch nutzen. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt hast du noch die Chance, dieses Fachwissen zu sammeln. Nicht nur in Daten. Ja, wenn wir Digitalisierung zum Beispiel, ist auch ein anderes Thema wieder, Digitalisierung nutzen, dass du einen guten Datensatz an Wissen auch speicherst im Unternehmen, ist wieder das nächste Wissensmanagement. Und das zu nutzen und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier 1-2 motivierte Interessenten, Quereinsteiger, die noch nie was mit dem Beruf zu tun haben, dann hört mal zu, wir machen das zusammen, ich unterstütze euch dabei, wir unterstützen euch gegenseitig dabei. Du kannst es jetzt natürlich auch mit einem gewissen Belohnungssystem, kann man auch alles machen, wo du sagst, es gibt eine gewisse Unterstützungspauschale oder sowas, geht natürlich auch. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass wir das gemeinsam für uns lösen, das Problem, dass wir sagen, ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und hey, wir wollen unser Team in Zukunft bei diesen 5, 6 Leuten belassen, die sich aber, wo das auch weiterhin funktioniert. Was für Wissen müssen wir in Zukunft weiterhin haben, damit das funktioniert bei uns? Lasst uns das zusammen machen. Und dahingehend braucht es erstmal diese Teamstruktur im Unternehmen, wo alle gemeinsam an einen Strang ziehen. Nur so kannst du diese Zeit überbrücken. Diese Zeit kann dir niemand schenken, das kann ich verstehen.
Ja, aber hast du einen Satz nicht zu Ende gebracht und ich möchte den aber gerne nochmal tatsächlich auch deutlich nochmal sagen, weil das unfassbar wertvoll war. Du hast gesagt, wenn jemandem klar ist, dass ein Veränderungsprozess starten muss und ich glaube, das Satzende war, dann wird es auch funktionieren, dass man die Kapazitäten dafür hat, die Priorität dafür setzt. Finde ich total wichtig, weil das ist echt also Gold wert in jedem Veränderungsprozess. Aber das Bewusstsein, ja, da müssen wir jetzt durch, wir müssen da investieren, wir müssen Dinge anders machen, wir müssen uns lösen, wir müssen offen sein. Wenn das einmal da ist, ist eigentlich die Welt offen für alles. Super genau. Cool, dass du das eben mit reingebracht hast. Und natürlich, man denkt immer so, ah, 5-Mann-Betrieb, der Arbeitschef, Chefin meistens noch irgendwie selber mit. Aber wenn die Not da ist und der Veränderungsprozess losgestoßen werden soll, dann ist auch die Kapazität dafür da.
Voll cool. Genau. Und ich bin auch der Meinung, dass so ein Team in Veränderungsprozesse viel schneller umsetzen kann und viel flexibler, weil wir das gemeinsam schon immer, wir machen alles gemeinsam. Wenn wir Überstunden haben, müssen wir es gemeinsam lösen. Wenn wir zu Weihnachten Plätzchen machen müssen oder was weiß ich, wenn wir zu Silvester unsere 1000, müssen wir alles gemeinsam machen. Da nimmt sich keiner diesen Urlaub oder frei oder da weiß jeder, wir müssen da alle an einen Strang ziehen. Wir haben alle diese Überstunden. Wir wissen, es kommt irgendwann mal was zurück und wenn die Leitung, quasi die Führungskraft dahinter steht und sagt, es ist natürlich auch immer eine gewisse Kulturfrage, ne? Wie ist dieses Unternehmen aufgestellt, ne? Ja. Wenn natürlich der Chef oder die Chefin dann das auch nicht wertschätzt, dieses Team, weißt du selber, dann geht dieses Team irgendwann mal von selber kaputt. Davon reden wir jetzt gar nicht. Wir reden jetzt mal von diesem, wo ist deine Basis? Wir starten ja von der Basis. Von was für einer Basis starten wir? Starten wir bei einer idealen Unternehmenskultur, einem geilen Handwerksbetrieb, wo die Stimmung einfach geil ist, wo alles einfach gemeinsam Hand in Hand geht? Oder müssen wir erstmal bei den Basics anfangen? Mhm. Wie wir das erstmal wieder, dieses Puzzleteil erstmal wieder zusammenbekommen? Ne?
Also, das heißt, also Sie sind vorher bei mir, um an Ihrer Arbeitgebermarke und an Ihrer Teamkultur zu arbeiten und kommen dann zu dir und sagen, wir wollen Quereinsteiger haben, wir brauchen hier einen Prozess, der funktioniert.
Zum Beispiel.
Okay, lass uns doch mal über das Onboarding sprechen. Wann fängt das bei dir an für Quereinsteiger? Wie sieht das aus? Du hast eben von Strukturen gesprochen. Hol uns doch mal da ein bisschen ab.
Onboarding, das beginnt bei mir schon in der Erwartung, was wir überhaupt wollen. In der Planung, wie sie schon vorab, was habe ich vorhin ja schon mit der Rente zum Beispiel gesagt? Mhm. Was brauchen wir in ein paar Jahren? Was für Anforderungen müssen wir auch in 10 Jahren noch erfüllen, damit wir bestehen bleiben oder vielleicht wachsen können? Das ist ja auch immer ein Thema, dass wir vielleicht wachsen wollen. Und da geht es ja schon los. Wen suchen wir denn überhaupt? Aber wenn wir jetzt speziell darauf gehen, wie wir jetzt Stellen ausschreiben, das könnte ich jetzt nochmal erwähnen, aber das geht ja dann einher. Wenn ich weiß, was ich will, weiß ich, wie ich die Stellenausschreibung eigentlich zu beschreiben habe. Authentisch, klar und deutlich, wer sind wir denn überhaupt? Wenn ich natürlich irgendeinen Text dahin hinschreibe, der überhaupt gar nicht zu mir passt, dann hat auch das Onboarding überhaupt gar keinen Wert, weil spätestens im ersten Gespräch merkt man dann schon irgendwo, da kratzt es ein bisschen, das passt irgendwie gar nicht so zusammen mit dem, warum ich mich hier überhaupt beworben habe.
Da lohnt es sich übrigens zu warten auf März, weil Madeleine Kern kommt zu mir in den Podcast und sie ist ja die Stellenanzeigen-Expertin sondergleichen. Und da werden wir ein bisschen genauer hinschauen. Also gerne bis März warten und dann diese Folge direkt im Anschluss haben. Ja, okay, super. Ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. No,
alles gut, das passt ja super zusammen. Genau, und dann, wie geht's vorher los? Wie organisiere ich überhaupt schon mal die Bewerbung? Wie schnell geht überhaupt die Bewerbung? Ne? Wir haben ja jetzt mittlerweile eine Generation, wo es halt schnell gehen muss, ne? Etwas ungeduldig. Ne? Sofort, wenn ich eine Bewerbung schicke, möchte ich am liebsten in einer Stunde schon eine Antwort haben. Aber das ist ja auch kein Problem. Also mittlerweile gibt es ja Systeme, die das eher ermöglichen. Also das ist ja heutzutage überhaupt gar kein Problem. Und dann schon, wie organisiere ich überhaupt das erste Gespräch? Also wir müssen jetzt mal vom Thema Quereinsteiger mal das betrachten. Wir haben ja gerade das Thema. Jetzt kommt jemand aus einem, wie läuft das meistens ab? Bundesagentur für Arbeit, organisiert oder hat Menschen, die motiviert sind, eine Stelle zu finden. Und hier, da gibt es Arbeit. Wie läuft das jetzt zum Beispiel ab? Da hat jemand wenig Deutschkenntnisse, da geht es ja schon los, der kommt meistens sogar alleine. Und wie kommunizierst du jetzt schon, wie es überhaupt losgeht? Jetzt hast du noch gar nichts an den Onboarding-Prozessen gemacht. Also, da geht es ja schon mal los. Du missverstehst dich ja vielleicht schon im ersten Vorstellungsgespräch. Also da wirklich zu sagen, wie bekommen wir es jetzt hin, vielleicht einen Dolmetscher? Intern haben wir jemanden schon, der vielleicht aus der Nationalität kommt, der uns vielleicht dabei helfen kann? Oder bringt die Person, hat die Person die Möglichkeit, jemanden mitzubringen? Und dann muss halt diese Kommunikation über diesen Dolmetscher halt, die Person braucht Klarheit. Es ist vielleicht meistens erstmal egal. Am Anfang ist es meistens egal, weil sie sind froh, dass sie überhaupt eine Chance bekommen. Aber trotzdem ist es ja wichtig zu wissen, wie geht es nach diesem Eingewöhnungsprozess dann weiter. Wir müssen immer diesen Prozess überdenken, was passiert dann, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erstmal da ist. Dann geht die Gewöhnungsphase los und dann wird der meistens erst hinterfragt, wie ist es hier eigentlich? Passt das mir so? Ich habe das alles erlebt. Die meisten Quereinsteiger kommen ja erstmal aus finanzieller Sicht und um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn sie da von ihren Freunden hören, die irgendwo in einer anderen Branche arbeiten, da sind sie für 1 Euro mehr weg. Wenn du nichts zu
Wahnsinn.
bieten hast, keine Perspektive. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Vor allem, wenn die Klarheit fehlt, ne? Also auch dieses, was haben wir vor mit dir? Wo sehen wir dich?
Genau.
Was wollen wir in dich investieren? Auch ne, Zeit und Weiterbildung vielleicht. Klar, dann ist jemand weg. Also wenn du den Impact nicht siehst, natürlich bist du dann weg.
Genau, also Klarheit im Vorstellungsgespräch, ganz klar. Vorher schon vielleicht, wenn ich weiß, nach oder nach dem Vorstellungsgespräch, nachdem ich die Erwartungen dann geschafft habe zu vermitteln, das wollen wir erreichen, das sind unsere Ziele. Das ist ja alles nichts Neues, da muss ich jetzt auch nicht in die Tiefe, glaube ich, gehen. Aber wenn die Person dann da ist, was machen wir? Ja, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Haben wir unsere Buddy-Systeme, Patensysteme, die ja auch verbreitet sind, das ist ja auch nichts Neues mehr. Haben wir sowas? Haben wir jemanden? Wollen wir jemanden mit ihm laufen lassen, der vielleicht auch aus der gleichen Nationalität kommt? Oder wollen wir gleich heterogen starten, dass er vielleicht mit der Sprache einfach besser klarkommt, dass er mehr von der Erfahrung direkt profitiert? Was brauchen wir? Ja, es ist immer abhängig von den Anforderungen was wir in Zukunft haben wollen. Und dann muss ja erstmal herauskristallisiert werden, wie ich schon vorhin gesagt habe, was ich auch getan habe, was ja einem Standard guten Onboarding-Prozess einfach Fakt sein muss, ist dieses ständige Nachhaken, wie läuft's, wo läuft's gut, wo läuft's vielleicht gerade nicht so gut, warum läuft's auch nicht so gut, mit dem Team vor allem sprechen, wie haben wir die Einarbeitung dann strukturiert, das ist ja auch wieder das nächste Thema, wie gestalten wir die ersten 6 Monate und was kommt nach den ersten 6 Monaten? Ja.
Wir sprechen ja jetzt, haben wir, also die ganze Zeit haben wir jetzt eher über Quereinsteiger, die aus dem Ausland zu uns reisen, gesprochen. Was ist mit den Quereinsteigern, die zum Beispiel mit 35 feststellen, sagen, nee, also dieser Bürojob ist jetzt doch nichts für mich und ich wollte doch immer und dann sagen, ich will eigentlich ins Handwerk. Kannst du das prozentual irgendwie mal so einschätzen, wie viele das wohl sein mögen und wie geht es bei denen?
Also ich sehe es in Zukunft so, dass die prozentual wird es steigen, nehme ich jetzt mal. Also das ist jetzt mal so meine Einschätzung eben, zwecks den ganzen Veränderungen, die jetzt auch auf uns zukommen werden. Und je nach Attraktivität, also des Handwerks, wie sich das jetzt noch alles entwickelt, das ist alles sehr, sehr, also ich finde die Entwicklung sehr gut, weil du bist ja da noch näher dran als ich
Ja,
mittlerweile. Doch,
viele
also,
Chancen jetzt gerade, ja.
ja, also es ist ja wirklich, da wird ja ganz viel entwickelt sich da gerade. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das nach außen an? Ja, wie sehen die Menschen das, die vielleicht doch ihre innere Leidenschaft jetzt fürs Handwerk? Es gibt ja ganz viele Beispiele, habe ich auch ganz viele Beispiele schon gesehen. Auch im Fernsehen wird das ja medial ganz, ganz oft gezeigt, wie halt ein 50-jähriger, wer war denn das? Er hat irgendeinen Bürojob, war das? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall, er ist dann in die Elektrobranche gegangen und hat dann halt den Elektriker noch gelernt.
Cool. Ja, weil das, also die Schwierigkeit ist ja, dass du eigentlich aus einem festen System kommst, wo du auch ein Gehalt dir schon erarbeitet hast aufgrund deiner Arbeitserfahrung, dir eine Expertise angeeignest und dann ja eigentlich nochmal von vorne anfängst. Ich glaube, das ist diese große Hürde dabei, dass man ja einfach finanziell richtig zurückrutscht nochmal. Und deswegen vielleicht auch viele gar nicht so im späteren, im zweiten Anlauf dann doch im Handwerk landen.
Ja, klar. Also da liegt es ja eben daran, was kann ich eben wieder für Perspektiven ermöglichen. Ne? Also wie lernfähig bin ich oder möchte ich sein, möchte ich alles lernen? Aber im Normalfall, wenn du schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt hast in deinem eigenen Job, dann hast du ja schon, da weißt du ja ungefähr, wie es abläuft. Also es geht ja dann, da zählt es dann eben, wie geht's jetzt die nächsten, nehmen wir jetzt mal das Beispiel 35 Jahre, was passiert jetzt, was kann in diesen nächsten 10, 20 Jahren jetzt passieren mit mir? Wo kann es für mich hingehen? Und auf was habe ich Bock? Und diese Erwartungen müssen halt gegenseitig einfach abgeglichen werden. Ja, also wie gesagt, im Handwerk hast du jede Stelle zu besetzen in ein paar Jahren. Also da scheitert es jetzt nicht, wo kann er was lernen? Also er kann alles lernen. Und wie geht's dann weiter? Fördern die Unternehmen Weiterentwicklung? Ich habe ja vorhin auch gesagt, du kannst ja zum Beispiel auch die Mitarbeiter, die du jetzt schon im Unternehmen hast, die Älteren, was machst du mit denen, um sie vielleicht zu binden? Da gibt es ja auch ganz viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Was können sie lernen, um dieses Einarbeitungssystem oder die Mitarbeit mit Quereinsteigern, gerade aus dem Ausland, noch zu verbessern? Können sie selber vielleicht einen Trainerschein machen, so wie ich? Können sie Trainings machen? Wie kann ich sie fördern, wo ich sage, ja, das bringt uns ja im Team und im Unternehmen auch noch weiter, dass wir sagen, wir haben intern ja ganz viele Positionen. Können wir jemanden noch in der KI schulen, in der Digitalisierung schulen? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Und je nach Interessen und Stärken, die der Quereinsteiger oder die Quereinsteigerin dann mitbringt, kann man ihnen dann ja oder ihr dann noch Chancen eben aufzeigen, dass man eben offen dafür ist, Mitarbeiter auch wirklich dahingehend noch weiterzuentwickeln und zu schulen. Ja, und das ist ja eine Win-Win-Situation am Ende.
Absolut. Ich kenne sogar einen Metallbauer, der hat einen Kompagnon bei sich in der Firma. Er ist eigentlich Alleinkämpfer und hat aber einen Rentner, jetzt seit, ich glaube, einem Jahr oder so. Ich weiß gar nicht, der kommt aus einem anderen, ganz anderen Bereich, aber der unterstützt ihn, der läuft da mit und hat eine unfassbare Gabe, mitzudenken und zu überlegen. Auch, also das ist das, was du, glaube ich, eben meintest auch mit, da kommt jemand schon mit Lebenserfahrung, mit Arbeitserfahrung und kann ja auch nochmal auf eine ganz andere Weise einbringen. Und also der Metallbauer, der läuft jetzt nicht mehr alleine rum, der hat jetzt immer jemanden dabei, wo er auch sagen kann, du machst das gerade mal, ich hole nochmal eben Material oder weiß ich nicht was. Auch eine Win-Win-Situation, weil viele wollen ja auch vielleicht gar nicht zu 100% direkt Rentner sein, ne? Und vielleicht doch noch ein paar Stündchen arbeiten die Woche.
Ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Also wir waren damals in unserer Abteilung, als wir Abteilungsleiter waren, waren wir so ein Führungskräfteteam, wo wir nur Quereinsteiger unter uns hatten. Also so, ne? Also das war so diese typische Zukunftskonstellation, wie es später sein wird, meiner Meinung nach. Das muss ich vielleicht so sagen, weil es die Realität sein wird. Du hast also ganz wenige Fachkräfte, die viel Verantwortung für diese Mitarbeiter haben werden, vielleicht auch Aufsichtsverantwortung, ja, so nicht nur Führungskraft. Also es kann ja auch, was für pädagogische Fähigkeiten kann ich zum Beispiel mitbringen, um denjenigen noch besser einzulernen, dass man es vielleicht versteht. Wie gesagt, didaktische Reduktion hatten wir ganz kurz vorhin, ne, vor dem Gespräch noch kurz angedeutet. Wie kann ich das Wissen, was wir brauchen, dieses Wissensmanagement, ganz kurz und knapp vermitteln, dass es eindeutig ist, klar ist, was wir wollen und wofür es vor allem nötig ist. Also nur das Verständnis halt zu schaffen. Und dafür braucht es natürlich auch Wissen. Wer bringt denen das denn bei und wie bringen wir es denn bei? So ein Bäcker zum Beispiel oder eine Bäckerin, die 20, 30 Jahre in der Bäckerei war, weiß das nicht. Außer du hast vielleicht einen Meister gemacht und hast schon pädagogisch irgendwie Ausbilderschein da schon dein Wissen ein bisschen erlangt, aber das ist ja auch nicht, das reicht ja zum Teil auch nicht aus. In so einer Meisterschule wird das ja alles ganz, ganz knapp gehalten. Das war auch so eine Grundmotivation von mir, als ich in der Meisterschule war, dass dieses Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, das kam ja so minimal dran, ganz, ganz minimal. Und wieso? Das ist so wichtig für die Zukunft und das wird einfach so, die sind zum Teil auch, wie das quasi aufgebaut wurde, der Unterricht, die Hälfte kam nach der ersten Stunde nicht mehr. Die haben gar nicht daran teilgenommen, die waren gar nicht interessiert. Das waren Juniorchefs, die jetzt die nächsten 40 Jahre noch vor sich haben und die hat das auch gar nicht interessiert.
Lass mal weg von der Meisterschule, ich bin da völlig bei dir, aber da müssten wir einen neuen Podcast hier aufnehmen. dass wir bei den Quereinsteigern, du hast auch die Digitalisierung jetzt mehrfach genannt. Das heißt, wir brauchen in der Digitalisierung wahrscheinlich auch Tools, mit denen wir arbeiten, wo auch jeder Anwender dann auch vielleicht seine Heimatsprache einstellen kann. Wie siehst du das?
Zum Beispiel, also du kannst die Digitalisierung kannst du wunderbar nutzen, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen einfachen Prozess zum Beispiel. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt an einer bestimmten Abteilung, wo ganz viel Brot hergestellt wird, nehmen wir an mit 5 Brotsorten, normalerweise sind es mehr, wo du mit einem Intratool zum Beispiel oder ein Intranet, wo du Videos zum Beispiel reinstellen kannst, mit der Erklärung auf der Sprache, wie muss das aufgearbeitet werden, was ist dieses besondere Merkmal dieses Produktes, wie muss es am Ende aussehen? Was macht vielleicht die Farbe aus? Wie muss es am Ende nach dem Backen aussehen? Wie muss es vor dem Backen aussehen? Wie muss die Gare sein? Das sind ja alles so Zwischenschritte, ja, damit es halt die perfekte Qualität ist. Und das kannst du natürlich mit Videos, visuell kannst du das super dort in so einem Tablet oder so, kannst du das ja einspeisen und das kannst du ja alles einführen. Oder kannst es auch mit einer App, kannst du ja auch steuern. Kann man das flexibel auch anwenden, gerade in der Einarbeitung, dass man halt eben sagt, hier, das ist quasi dein Onboarding-Tool und dann kannst du da darauf zugreifen. Da gibt es ja ganz viele tolle Sachen, die es mittlerweile gibt. Und dann gehst du da drauf. Das ist dann quasi wie so ein, das wird dann abgehakt, wann hat er sich das angeschaut und gibt es dazu noch Fragen und das kann dann natürlich auch die ganze Zeit darauf zurückgreifen. Und dann weiß er, dann weiß er da schon mal aus diesem Hintergrund, was muss er da lernen und was gibt es da zu lernen. Und dann gibt es halt noch den Impact von den Mitarbeitern selber. Ja.
Ja, und also was du gerade gesagt hast mit Videos anschauen, wo man ja auch Sprachen auswählen kann, da sind wir auch schon wieder nochmal einen Schritt weiter im Wissensmanagement. Das finde ich ja auch, also wenn Digitalisierung auch noch dazu führt, dass wir anfangen, Wissen abzulegen und Standards damit auch zu generieren, dann haben wir natürlich längst auch verstanden, warum Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle richtig gut sein kann. Ja, das stimmt. Okay, ich finde es ein mega spannendes Thema. Mit Blick auf die Uhr habe ich aber eine Abschlussfrage tatsächlich auch schon für dich. Was sind deine 3 Tipps? Gerne sehr, sehr, sehr konkret, die man braucht beim Thema Ich bin offen für Quereinstieg, bevor es dann heißt, nach Fest kommt ab.
Also der erste Tipp, den ich geben kann für die nächsten Jahre, was ich jetzt schon auch 2-3 Mal erwähnt habe, ist Klarheit zu schaffen, wer wir sind und wo wir hinwollen. Also wie sind wir aufgestellt, einfach Klarheit schaffen, zu reflektieren, wer geht überhaupt, ja, was für Wissen geht überhaupt aus dem Unternehmen und sich dahingehend wirklich Gedanken machen, sich die Daten wirklich zu erfassen, ja, und dann eben aus bestimmten Hilfen, wie wir gerade eben gesagt haben, digitale Tools zum Beispiel, dafür eben offen zu sein und das dahingehend zu nutzen. Zweitens, das Onboarding und die Einarbeitung mit dem Team zusammengestalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten es vorhin auch angesprochen, in Kleinbäckereien, das Team mitnehmen. Wo gibt es denn immer Schwierigkeiten? Ja, ich höre ganz oft, wir haben keine Zeit für Einarbeitung. Wer soll es denn machen? Ja, es gibt keine Verantwortlichkeiten, zum Beispiel ein Kümmerer, der gezielt dafür da ist. Aber es muss ja nicht immer nur einer sein. Es kann ja auch gemeinsam einfach ein gemeinsames Ziel sein. Also dieses gemeinsame Einarbeitungsziel für Quereinsteiger und eben den Sinn dahinter zu sehen, wie wichtig Quereinsteiger für die Zukunft eben sind. Also dieses Reflektieren für den Sinn und eben wirklich den Fokus darauf zu legen, dass wir Mitarbeiter auch dahingehend binden können, dass wir ihm Perspektive schaffen. Ja.
Das war jetzt 2 und 3 war.
So ein bisschen, so ein bisschen zusammen.
Ich habe rausgehört. Wir schneiden noch 3 dazwischen. Okay, lass mich noch einmal kurz, also deinen Eindruck, Quereinsteiger im Handwerk, wo werden wir sein in 5 Jahren? Mach's mal einmal ein kurzes Zukunftsbild auf.
Also 5 Jahren, ich weiß nicht, ob es in 5 Jahren ist, aber auf jeden Fall absehbarer Zeit wird es eben so sein, dass immer mehr Fachkräfte eben gehen, weil es halt aus dem demografischen Wandel einfach einhergeht, dass wir angewiesen sind von erstens neuen Azubis, klar, also Auszubildende, die diesen Beruf lernen wollen und motivierten Quereinsteigern, aber auch dann offene Stellen dastehen werden, die wir besetzen müssen, um die Qualität eben hochzuhalten. Also beziehungsweise wir werden vor dem Punkt stehen, um uns zu überlegen, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt die Maschine, die uns die Brezel schlingt, oder brauchen wir wirklich das Handwerk, die uns Menschen halt einfach stützt, ja. Genau, das ist so in den nächsten Jahren, was ich so sehe, diese Denkweisen, was wollen wir, ja. Und ich denke auch, dass die Digitalisierung natürlich, so schnell wie sie voranschreitet, dass die uns sehr, sehr helfen wird dabei, eben dieses Wissensmanagement zum Beispiel zu helfen, dass auch die Prozesse, auch die Einarbeitungsprozesse viel klarer, deutlicher, einfacher werden, die uns einfach viel Arbeit abnehmen wird. Genau. Und dass die Teams halt auch einfach interkultureller werden, multikultureller werden, dass wir dahingehend auch vorbereitet sein müssen, auch weiterhin. Und das im nächsten Jahr noch sehr bunt und vielfältig noch weiterhin wird.
Cool, super. Ich danke dir, Mike. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hatte ganz viele Inspirationspunkte dabei. Und ich hoffe sehr, dass diese Folge ganz viele Menschen erreicht, die Lust haben auf Veränderungen und die verstanden haben, dass es vielleicht eine Lösung sein könnte für ihren Fachkräftemangel im Betrieb. Und ich packe in die Shownotes alles das, wie man dich erreichen kann, dass man vielleicht auch mal nachfragen kann, Mensch, Mike, wir bräuchten da Unterstützung, hättest du noch Kapazitäten? Und ja, frag den Mike, genau, meldet euch bei ihm. Ich glaube, er kann da ganz strategisch und mit ganz viel Background-Wissen kann er da antworten. Ich danke dir, Mike. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und bin total happy, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Katrin. Und es hat mich mega gefreut, dass ich mein Thema auch hier und meine Leidenschaft hier beitragen konnte. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ich glaube, das war nicht der letzte. Und ich freue mich, dass ich dir so viel Inspiration geben konnte. Und ja, mal sehen, was kommt. Ich freue mich. Danke dir.
Ich danke dir. Tschüss.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.